basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Langer Hafer Podcast. Mit und bei mein Dickerchen wieder. Schön, dass du da bist.
Moin.
Tja, moin, sagt er. Naja, gerade aufgestanden oder was?
Ne, moin ist ja.
Ist ja was?
Tagesunabhängig, ne?
Das ist richtig. Ja. Im Norden Deutschlands schon.
Moin ist ja wie man in Hessen sagt, Gude.
Gude, ne, da wäre ich jetzt raus gewesen, das wusste ich nicht.
In Hessen sagt man das, ne? Gude. Moin kommt vom plattdeutschen Moje. Und Moje heißt gut. Und das ist so wie guten Tag, moin.
Aha. Mhm. Mensch, Dickerchen, was ich hier lerne bei dir.
Ja, das ist ja Bildungspodcast.
Absolut, wir haben Auftrag. Also, ja, den hast du direkt erfüllt. Eigentlich können wir schon wieder Schluss machen.
Naja, ja, also, hat Spaß gemacht heute.
Gut, also ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ja, nee, so noch nicht. Jetzt, wo wir endlich wieder regelmäßig aufnehmen, sollte die Folge dann vielleicht doch länger gehen als 30 Sekunden.
Ja, auf den Dienstag mal wieder überpünktlich fast schon, ne?
Wahnsinn, ne? Es sollten wir nächste Woche aber auch. Nee, ja, nächste Woche ist ja gar nicht. Wir haben Länderspielpause.
Nächste Woche haben wir Glück, da müssen wir nicht.
Komm, ja, war Glück, der Stress. Schon wieder Bede kurz vom Burnout. Ja, hast ja recht. Zweimal aufgenommen in der Woche. Eieiei. Da geht ja gar nicht. Du, wenn wir schon bei Länderspielpause sind, bevor wir richtig wieder ins Tagesgeschäft einsteigen, freust du dich drauf? Hast du Bock? Nö. Guckst du es dir an?
Nö. Okay, cool. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, also gestern hast du gesagt irgendwie Österreich oder Schweiz?
Schweiz müsste Freitag sein, wenn ich mich
nicht
irre.
Okay, Freitag gegen die Schweiz, das habe ich bis gestern nicht gewusst. Und wer ist der andere Gegner?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich gucke nebenbei.
Original null. Also ich will einmal kurz mir die Trikots nochmal angucken.
Die, Digga, aber über die müssen wir, da kannst du eine Sonderfolge machen.
Okay, jetzt
die bin sind ich gespannt. Ja, ich finde die Trikots, achso, du beziehst dich jetzt auf nur Deutschland, ja?
Die Adidas-Trikots per se sind krass.
Oh, darauf wollte ich hinaus. Generell die Trikots in der WM, die jetzt Adidas rausgebracht hat, die ganzen Auswärtstrikots, Ausweichtrikots. Oh, hör mir auf, da hat man ja richtig gekocht. Also, da kannst du ja irgendwie von 20 Stück, kannst du dir 15 kaufen, weil sie schön aussehen.
Ja.
Meine Meinung.
Ja. Ja, die sind, also insgesamt hat Adidas da richtig geliefert, finde ich auch. Ich muss sagen, was hast du geschrieben oder du hast es mir irgendwie gezeigt bei Instagram? Der Grund, warum die blau sind, ist, weil man irgendwann in den 80er Jahren mal ein Spiel in blau gemacht hat oder was?
86, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. 1986 hat man mal in blau gegen Mexiko gespielt. Und man musste irgendwie ausweichen. Und das waren eigentlich damals Trainingsshirts gewesen. Mhm. Und man hat die genommen. Und das war das einzigste Mal, als man nochmal, das erste und das letzte Mal, wo man mit einem richtigen Blau gespielt hat. Und Adidas, dadurch, dass die ja jetzt das letzte Mal uns als Ausrüster-Trikot-Kids stellen, wollte halt dann irgendwie nochmal was ganz Besonderes raushauen. Und deswegen bezog man sich jetzt auf dieses Blau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dir ja schon geschrieben. Ich finde, wenn man jetzt mal das Blau mit dem Zusammenhang und da so außen vor lässt, finde ich das Trikot an sich gelungen. Es ist ein schönes Ausweichtrikot. Ich hatte nur damit ein Problem, blau die Brücke zum DFB zu schlagen. Die war mir einfach nicht, die hat im Kopf nicht Klick gemacht. Woher auch? 86 bin ich gerade auf die Welt gekommen, habe ich noch kein Fußball geguckt. Ich finde aber, mit der Story hat das schon wieder was. Es wird jetzt nicht mein Lieblingstrikot, aber ich finde es dadurch jetzt nicht schlechter oder ich finde es dadurch sogar noch einen Ticken besser, weil es halt eine Story hat.
Ich finde also, die Story halt nicht so überzeugend, um ehrlich zu sein.
Ja, ist vielleicht auch, vielleicht sind wir auch da nicht mehr so die Zielgruppe von der Story.
Naja, dass wir die Zielgruppe, also naja, was heißt von der Story? Ich glaube, jetzt ein 18-Jähriger denkt sich nicht, wow, 1986, cool. Der denkt sich halt, es sieht entweder geil aus oder nicht. Und ich meine, alles ist besser als dieses Rosa, ne, vom letzten Mal. Aber da muss man ja fairerweise sagen, dass sich das große Beliebtheit gefreut hat, ne? Also da waren wir wirklich nicht mehr die Zielgruppe. Da war die Zielgruppe, glaube ich, etwas jünger als wir. Und weiß ich auch nicht, was noch sonst noch so. Auf jeden Fall waren wir nicht die Zielgruppe. Und aber man muss ja fairerweise sagen, es kam halt sehr, sehr gut an bei vielen Leuten. und das ist natürlich, also jetzt das Blaue finde ich da schon besser, aber es hat halt, und das ist ja die Kernkritik auch mit diesem rosanen Teil da gewesen, es hat halt für mich nichts mit Deutschland zu tun. Und ob die jetzt eine, ich sag mal, wer bin ich, der das entscheidet, aber irgendwie muss es mich ja ansprechen. Also doch, als Fan kann man ja sagen, die Legitimation aufgrund eines Spiels gegen Mexiko, wo man auf die Ausweichleibchen oder auf die Aufwärmleibchen ausgewichen ist, oh, das ist schon dünne, weißt du? Also, weißt du, wenn Andi Bremer irgendwann mal richtig durch den Dreck geschlirrt ist und der Trikot war braun zur Halbzeit, dann sagen sie, sie machen braune Trikot oder was? Also, weiß ich nicht.
Also, vielleicht, weißt du? Also, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich da vielleicht auch so die eine oder andere spannende Fakt jetzt nicht mehr übertragen habe in der Erzählung. Vielleicht habe ich es auch scheiße erzählt, aber ich weiß, was du meinst. So, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das
heißt, okay, dann, ich suche mal nach irgendwas, was ich nehmen kann, was nicht grün oder schwarz ist.
Ja,
und ich finde, genau. Da, und ich finde halt, das gibt's das auch bei anderen Ländern, die so eine Farbseuche haben? Weißt du? Also, kannst du dir jetzt vorstellen, dass, also, ich weiß nicht, vielleicht hat es das auch gegeben, aber kannst du dir vorstellen, dass jetzt so, also ist England schon mal irgendwie in Grün aufgelaufen oder so? Weißt du, was ich meine? So, vielleicht ist es der Fall und man guckt immer nur zu kritisch auf seine eigene Nation. Das ist ja auch, wäre ja auch verständlich, ne? Dass die Engländer auch sagen, ey, wir haben die Farbseuche des Todes. Ich kann mich an diesen Union Jack erinnern, der letztes Jahr in Lila war. Da gab es auch einen großen Auf. Die haben ja immer den Union Jack hinten, nicht Union Jack, sondern Union Jack ist ja von Great Britain, sondern dieses Rote Kreuz, also was nur England-Fahne ist.
Ja.
So, und das war halt nicht in Rot, sondern das war in Lila, so ein bisschen stylisch. Und da gab es in England gab es da eine große Debatte drüber, dass man ihre Fahne verunstaltet hat. Von Nike, glaube ich, war das. Jedenfalls, man kriegt das ja nicht so mit, was in anderen Ländern passiert. Also die Heimtrikots sind eh klar, ne? Italien grün und England weiß und Frankreich blau und so. Italien grün, Italien blau. Und bei uns ist es halt weiß und das wird sich wohl auch nicht ändern oder hat sich ja auch nicht geändert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man versucht da zwangsläufig irgendwas anderes zu machen. Und ich finde das eigentlich nicht notwendig. Ich finde, es reicht, wenn man auswärts grün macht oder schwarz und Heimtrikot weiß. Und da gibt es ja, also weißt du, alle anderen Mannschaften in der Bundesliga haben auch immer dieselbe Trikotfarbe. Und da kann man sich ja auch jedes Jahr was überlegen. Also warum muss man immer so grundsätzliche, aber vielleicht bin ich da auch, was weiß ich.
Naja. Ja, du bist da vielleicht auch, ja, ich kann es nachsehen. Also jetzt fällt mir natürlich schwer, bei anderen Ländern zu beurteilen, ob es da auch schon mal so eine solche gibt. Ich kann dir nur sagen, dass zumindest die Türkei seit 20 Jahren das gleiche Trikot kriegt. Also
die kriegt wirklich immer das gleiche. Die sind auch richtig komplett am Ausrasten, ne? Also die hassen ja Nike mittlerweile dafür, dass es immer ein roter Streifen ist mit dieser Türkei und untereinander so
waagerecht. Ich kenne jetzt nicht so diesen prozessualen Werdegang, aber hat man da nicht als Verband, der Empfänger des Trikots, ein gewisses Mitspracherecht, dass man dann sagen kann, ey, Digga, wenn du dieses Jahr wieder einen roten Streifen drauf knallst, dann haue ich euch eine. Also ich verstehe halt immer nicht, warum man sich das dann gefallen lässt. Oder du kriegst das Muster doch bestimmt zugeschickt und na, wie findet ihr es? Und dann musst du es halt zurückschicken und mit einem Haufen drauf, mit einem braunen. Also deswegen wundert mich das halt immer. Aber gut, vielleicht will die Zielgruppe das ja.
Also ich gucke mir gerade noch mal das Deutschland-Trikot an, ne?
Das Heimtrikot.
Nee, das Auswärtstrikot.
Achso.
Weil wir gerade drüber geredet haben. Ich muss sagen, aus neutralen Gesichtspunkten
ist es nicht hässlich.
Ist es wirklich ein schönes Trikot. Ich finde das geil mit diesem leichten gewellten Muster, dann diese kleinen Details da drin, diese eingestickt sind da, diese Rauten, drei Stücke sind es ja immer. Dann, was ich sowieso geil finde, das macht aber jedes Trikot von Adidas, ist dieses alte Adidas-Zeichen.
Ja, das feier ich auch.
Dieses Retro-Zeichen, das ist halt sehr geil. Und das sieht einfach wertig aus und ich finde auch mit diesem petrolfarbenen Absätzen am Kragen und dann so nochmal ein schwarzer Streifen und dann weiß. Top, auch der Kragen. Farblich. Also es ist einfach aus normalen Gesichtspunkten echt ein schönes Trikot. Wirklich ein schönes Trikot.
Findest du es wertiger und schöner als das Heimtrikot? Weil beim Heimtrikot sind ja die Adidas, die drei Streifen. Ich finde ja, das Ausweichtrikot hat ja schon fast mehr kleine Details als das Heimtrikot.
Ja, das Heimtrikot ist halt einfach unterhalb der Brust nur weiß, ne?
Ja, ja, deswegen. Aber
es hat keine Details drin.
Also, und ich finde, Details machen es irgendwie immer wertig, finde ich.
Na, und das ist ja auch mit dem anderen Adidas-Zeichen, ne? Das ist das moderne Zeichen. Das.
Ja, ja. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, auf den Trikots feiere ich halt, wie du schon sagtest, das alte sogar noch mehr.
Also ich finde das neue Trikot, das WM-Trikot, das Heimtrikot, finde ich gut.
Gut, ja, ja, gehe ich
es
mit.
Es ist ein vernünftiges Deutschland-Trikot mit den deutschen Farben, so Schwarz-Rot-Gold drauf, die Streifen, so, das ist ja auch ein bisschen angelehnt an 1990 oder so oder 1986. Ist kein schlechtes Trikot, ist aber auch jetzt nicht übertrieben krass. Aber ich finde, damit kann man schon auf jeden Fall, also dafür muss man sich jetzt nicht schämen. Das ist,
ja, das stimmt.
Das ist schon absolut stabiles Ding, aber eben auch nichts, wo man sagt, boah, da haben sie jetzt richtig sich einen überlegt. Da muss man schon ehrlich sagen, da ist das Auswärtstrikot deutlich mehr
detailverliebter, ne?
Ja, genau, da ist mehr Pep drin, oder wie man sagt. Ne, so. Ja. Auf jeden Fall. Aber also wenn das jetzt ein wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das ein Deutschland-Trikot, würde ich sagen, das ist ein richtig geiles Trikot. Ich muss mich ein bisschen anfreunden, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als letztes Mal, dieses Rosane.
Ja,
und wahrscheinlich kriege ich da, wenn ich mir das noch länger angucke und die spielen damit jetzt mal und so, vielleicht kriege ich da noch einen ganz guten Zugang.
Jetzt Preisfrage noch, dann können wir das Thema Trikots abschließen.
99,95.
Okay, du kennst die Frage schon. 99,95, warte mal. Das muss ich mir schnell angucken, die habe ich nicht im Kopf. So ad hoc, 99,95. Bist du sicher? Meinst du nicht eher 94 oder 96?
Weil 95 da, wo ich gucke, ist 99,95.
Okay, wo ich gucke, gibt es halt 95, 99, es gibt nur 94, 96. Beschreib's mal kurz.
Digga, was soll ich denn? Was denn? Wovon redest du?
Welches Trikot dir von der Nationalelf am besten gefallen hat bis jetzt?
Ach so, du warst Preisfrage, das kostet 99,95.
Ach, Dekerchen, ach, du Preise spielst doch keine Rolle.
Du hast gefragt, Preisfrage, ich sag 99,95.
Nee, die Preisfrage, welches Trikot du hast. Okay. Finde ich gut.
Geil. Jetzt ist auch, ich sehe entlangärmlich 109,95.
Okay.
Und vor allem, als ob ich weiß, wenn du sagst Preisfrage, was du willst, Alter.
Ich wollte
einfach noch nicht, mit dem Preis, Mann.
Ich war ja noch nicht fertig, aber ich dachte, du weißt, was für eine Frage jetzt kommt. Deswegen habe ich sie gar nicht mehr gesagt und dachte, du meinst das Jahr 99 und 95. Okay. Das war cool, das war lustig. Jetzt absoluter Preisfrage. welches Trikot fandst du bis jetzt am besten, wo du daran dich erinnern kannst oder wo du weißt, das ist so das, was dir am meisten abgeholt hat?
Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde.
Ich geb dir eine Sekunde.
Also, du meinst jetzt nicht irgendwie, ich erzähl jetzt was von 1954 in Bern oder
so. Nee, Digga.
Mit so zugeknüpften Kragen oben. So.
Von mir aus, ja, genau. Also
ich sag dir ganz ehrlich jetzt mal, so wirklich ohne Quatsch, diese ganz totklassischen Trikots, die waren ja, weiß gar nicht, ob die schon von Adidas damals waren. Dieses einfach nur weiße T-Shirt mit diesem Dings Adler drauf, was die, weiß ich nicht, 1970 hatten, weißt du?
Die haben was.
Ich finde die geil. Also, das hatten die eigentlich jedes Jahr, so bis 86, da hatten sie das erste Mal grüne Auswärtstrikots. 1990 sind sie ja ungefähr mit dem Design so ähnlich Weltmeister geworden, wie sie es jetzt wieder haben.
Ja.
Also das Problem ist, finde ich, man verbindet ja auch so ein bisschen eine erfolgreiche oder unerfolgreiche WM eben mit so einem Trikot, weißt du?
Das stimmt. Das schwingt immer ein bisschen mit.
Ja, so deswegen ist es halt, also ich finde, boah. Ich finde tatsächlich, wahrscheinlich hat keiner auf dem Schirm so richtig. Also ich finde das 2010er geil.
Das ist mein Favorite.
Ich finde das 2010er auf jeden Fall sehr geil.
Mhm.
Und ich finde tatsächlich das 1998er noch ganz geil.
Das 10er ist mein persönliches Favorite. Das 98er, okay.
Da haben die auch so schwarz mit goldenen Querstreifen.
Querstreifen,
drauf.
Ja. Ich finde
das. Finde ich auch ganz geil. Aber das ist halt in meiner Erinnerung meine erste WM 98. Das, was ich jetzt im Kopf habe. Ist also so quasi das urdeutsche Trikot so für mich, weißt du? Das erste Mal, dass ich in Berührung kam mit der Nationalmannschaft, war halt in diesem Trikot 1998 in Frankreich.
Ja.
So, und war aber eine scheiß WM, ne?
Ja, und deswegen ist bei mir so das 96er wegen der Erinnerung an die Europameisterschaft.
Okay, das habe ich, ja, okay, doch, habe ich
das auf dem Schirm. Das Golden Goal halt mit Bierhoff, ne, das ist halt geil gewesen. Und mein erstes Trikot, was ich mal im Fernsehen gesehen habe von der deutschen Nationalelf, aber da weiß ich nicht, wie das Turnier verlief, ist das 94er. Damit verbinde ich
ja zumindest. Das war auch eine richtige Müll-WM.
Ja, wahrscheinlich, aber das Trikot verbinde ich damit, das erste Trikot, was ich sehe, das fand ich halt cool. Da steht sogar Adidas drauf. Ja, stimmt. Die haben sie noch kein Logo gehabt, da haben sie es draufgeschrieben, Adidas. Ja. 94, 96 und 2010 ist mein absoluter Favorite. Das finde ich sehr, sehr gelungen.
Ja.
Gut. Haben wir auch mal über ein bisschen Design und Mode geredet. Das ist nämlich auch wichtig.
Ja, 20 Minuten lang.
Ja.
Also, ja, aber jetzt noch zuhört, der hat richtig Bock drauf auf den Podcast. Ja,
ohne Mist. Aber der fühlt es halt vielleicht genauso wie wir. Der fühlt es halt. Gut, kommen wir mal langsam, bevor wir den letzten Hörer verlieren, würde ich sagen, kommen wir mal zum Sportlichen. Bisschen Fußball war ja am Wochenende auch wieder.
El Plastico.
Hast du ja angeguckt, 90 Minuten?
90 Minuten und nochmal Extended Highlights da.
Und sei ehrlich, du hast es dir Samstag dann nochmal angeguckt.
Ja, klar. Vor der Konferenz dann.
Digga, wenn ich das allen zutraue, dann dir, aber ganz ehrlich.
Stark, dass du mir das zutraust.
Also ich hab's nicht gesehen, auch wenn es ehrlich gesagt mal nur bezogen auf die Highlights, nennen wir es mal, wäre es eigentlich ein attraktives Spiel gewesen. Ne? Ich meine, das ist ein 5-0. Torreiches Fußballspiel. Was willst du mehr als Zuschauer?
Ja, vielleicht Tore auf beiden Seiten.
Das wäre der Idealfall. Ein bisschen
für die Spannung, weil ich sag mal, jetzt mit dem 3-0 ist die Messe gelesen, ob du dann noch zwei fängst oder nicht. Das ist halt, dann also ich sag mal, ein 5 Tore ist ein 3-2 deutlich spannender als ein 5-0.
Das stimmt. Und es sind auch 5 Tore, hast du recht.
Mhm. Also die Verteilung, da kann man dran arbeiten. Insgesamt muss man sagen, Champions League für Leipzig brutal wichtig, war ein 6-Punkte-Spiel, sind jetzt wieder punktgleich mit Hoffenheim, sogar aufgrund dieser 5 Tore, die ja quasi 10 Tore in der Tordifferenz auslösen, weil die einen ja -5, die anderen +5 haben, ziehen sie sogar an Hoffenheim vorbei. Jetzt mit 3 mehr geschossen oder mit um 3 Tore besserer Tordifferenz. Beide 50 Punkte. Stuttgart gewinnt auch. War ja unser heimlicher Sieger des letzten Spieltags. Du erinnerst dich. Mhm. Bleibt weiter vorne im Geschehen. Sieht echt gut aus mit der Champions League. Und ich finde, wir können mal, weil ich auch gar keinen Bock habe, über scheiß Plastiko zu reden, können wir mal Richtung Heidenheim-Leverkusen gucken.
Ja, das war.
Da lassen die richtig federn, ne?
Und da sind wir ja bei dem Punkt, ich glaube, wir haben vor 2 Folgen oder so, haben wir mal über Leverkusen geredet. Und ich bin der Meinung, ich habe das auch da schon gesagt, dass diese Inkonstanz von Leverkusen dafür sorgt, dass man dieses Jahr nicht in die Champions League kommen wird. Und das bewahrheitet sich ja ein Stück weit gegen Heidenheim. Wenn man überlegt, gegen Heidenheim, die ja eigentlich de facto schon abgestiegen sind, rechnerisch weiß ich gerade gar nicht, bevor ich was Falsches sage.
Nein, rechnerisch
nicht. Rechnerisch noch nicht, okay. Aber de facto sind die abgestiegen und wir wissen alle, da wird nicht mehr viel anbrennen. Also das müsste ja mit dem Teufel zugehen.
Ja, aber genau. Und das ist es halt. Ne? Und da musst du gewinnen. Das ist ein absoluter Pflichtsieg, wenn du in die Champions League willst. Jetzt haben sie 2-0 geführt, haben dann 3-2 geführt noch und kriegen kurz vor Schluss wieder eins. Doppelpack Pieringer, der vorher ewig nicht getroffen hat. So kommst du nicht in die Champions League. Hast jetzt auch 46 Punkte, also 4 Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Klar, das ist dann eng, aber im Moment haben die einfach nicht die Form. Sieht man jetzt auch einfach an den letzten Ergebnissen. Die haben den letzten Sieg geholt, 1-0 gegen den HSV. Das war am 17. Spieltag. Also das ist am... Jetzt muss ich mal kurz gucken.
Ja.
Das war der 17. Spieltag der Bundesliga. Das ist einfach... Wann war denn das?
Der 17. Spieltag.
Ja. Vierter, aber es kann nicht sein.
Der 17. Spieltag war am 13.01. bis 4.03. Ach so, da weil Spiele ausgefallen sind, verschoben wurden.
Das ja, das stimmt nicht. Das ist jetzt blöd, das sieht man beim Kicker nicht richtig. Das war der 4.3., das Nachholspiel, was sie gewonnen haben. Das wird halt nur beim Kicker so eingeordnet, als wenn es nicht passiert wäre.
Aber dann war der 17. Spieltag am 13.01. das Wochenende. Oder?
Das müsste ja dann stimmen. Das war quasi zwischen dem 24. und 25. haben sie den 17. Spieltag nachgeholt. Deswegen bin ich jetzt gerade, das kann ja auch gar nicht sonst sein, das ist ja Quatsch. Also der HSV war der letzte Sieg in der Liga. Die haben vorher gegen Union verloren, die haben gegen Mainz unentschieden gespielt, gegen Freiburg unentschieden gespielt, gegen Bayern unentschieden gespielt und jetzt gegen Leverkusen unentschieden gespielt und sind Leverkusen und Heidenheim unentschieden gespielt und zwischendurch in der Champions League ausgeschieden. Die gewinnen halt nicht mehr. Und ich habe jetzt gelesen, dass Kasper Julmand, der ja auch am Anfang der Saison, man erinnert sich, für Ten Hag kam.
Ja. Auch schon wieder auf der Abschlussrampe steht.
Es gibt wohl so Stimmen, die behaupten, also du musst schon Vierter werden. Und das sehe ich im Moment nicht kommen.
Nö. Ich meine, man hat jetzt schon 4 Punkte Abstand. Dazwischen ist noch Hoffenheim, die punktgleich sind mit Leipzig. Beide definitiv in einer besseren Form als Leverkusen. So nach unten hin wird nicht mehr viel passieren. Da ist ja noch ein großer Abstand zur Eintracht. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht langsam das Ruder rumreißt und dann auch seine Pflichtsiege einfährt, kann man sich schon mal gemütlich machen auf dem 6.
Ja, wenn wir uns erinnern, das Spiel gegen Bayern, das musst du eigentlich gewinnen. Die waren in doppelter Unterzahl, die gleichen aus mit 10 Mann. Da bist du fast sogar am Verlieren des Spiels, muss man fairerweise sagen. Dann, ja, das Hinspiel gegen Arsenal in der Champions League war zum Beispiel ganz gut. Im Rückspiel hast du absolut deine Grenzen aufgezeigt bekommen. Und solche Ausrutscher, du spielst ja auch unentschieden gegen Mannschaften, die jetzt nicht brutal stark sind. Also Freiburg ist nicht in der Bestform, Mainz definitiv nicht, verlierst gegen Union. Also du lässt ja einfach auch Punkte gegen Mannschaften, die teilweise weit hinter dir stehen. Ja, weiß ich nicht. Also im Moment fehlt mir die Fantasie. Also die werden sicherlich vor Frankfurt einlaufen. Ansonsten ist Julmann bald weg. Das lassen sie sich nicht bieten, Fernando Caro und Rolfes und so. Aber mir fehlt im Moment echt die Fantasie, weil der Fußball ist nicht so gut im Moment. Sie haben nicht diesen Unterschiedsspieler. Ich finde auch, es funktioniert in der Mannschaft nicht so richtig. Viele Leistungsträger nicht so gut in Form aktuell. Ja, krass.
Ja, hätte man nicht gedacht, ne? Wenn man so auf die letzten 2 Jahre guckt und dann so eine Katastrophensaison hier. Jetzt muss man ja schon fast sagen, jetzt erkennt man vielleicht noch mehr den Wert, den Alonso hatte als Trainer. Was der daraus geformt hat. Auch wenn es eine andere Mannschaft noch ist, ne? Sternchen dran.
Hatte einen ganz anderen Kader.
Sternchen dran. Aber ich finde, die Leistung bezogen auf den Kader, den es jetzt noch gibt, ist trotzdem, das passt nicht. Also das ist kein Platz 6 Kader. Oder siehst du
was
anders?
Was ist denn? Wo siehst du denn?
Leverkusen sehe ich auch mit der Mannschaft zwischen 4 und 5. Irgendwo da. Und die Form zeigt ja tendenziell mehr nach unten.
Dann bist du ja relativ, also gut, okay, dann
ja,
bist du
ja aber schon. Wir müssen aber auch, ne, und das, ich glaube, das hatten wir ja auch schon, man muss jetzt auch fairerweise sagen, man hat auch in Frankfurt, was gerade noch eine beschissene Saison spielt. Würde Frankfurt die Leistung abrufen wie in den letzten Jahren, wären die an Leverkusen schon vorbeigezogen. Da brauchen wir sich's vormachen. Und da bist du auf Platz 7, da bist du noch nicht mehr im internationalen Geschäft, nur mit ganz viel Glück noch. Also man profitiert ja auch gerade so, dass ein großer Riese in Anführungsstrichen, du weißt, was ich meine, gerade auch hart nicht performt.
Mhm. Ja. Ich finde den, also so Malik Tillman haben sie ja teuer gekauft, der performt einfach nicht auf dem Niveau. Palacios ist nicht in Form, war aber auch verletzt lange. Robert Andrich funktioniert nicht. Dieser Ben Segier ist eine Totalkatastrophe. Alex Garcia finde ich nicht so stark, ehrlich gesagt. Lukas Vazquez reicht dann auch nicht, ist glaube ich auch schon wieder verletzt oder was. Also spielt einfach auch nicht viel. Ich finde den Kader echt nicht mehr so gut. Also Patrick Schick ist noch ganz stabil. Nathan Teller kam jetzt, wurde jetzt nochmal verlängert, habe ich heute gelesen. Ist aber jetzt auch schon 26, also auch kein super krasses Talent mehr. Mit Kofana haben sie sicherlich einen, der auch wertsteigernd ist. Aber im Moment finde ich den Kader echt, also der ist besser als Hoffenheim.
Ja, definitiv.
Aber ich würde fast schon sagen, der ist schlechter als Leipzig und Stuttgart.
Ja, die These gehe ich mit. Also als, ja doch, safe. Safe. Ja, das Problem ist halt, ne, du hast viele, viele Leistungsträger abgegeben. Das, was du nacherlegt hast, das fruchtet nicht. Die, die auch mal sehr gut performt haben, die performen halt auch nicht mehr. Dann wird es halt schwierig. Dann wird es echt schwierig.
Also Leipzig hat halt so einen Jan Diomande vorne, ne? Den haben sie halt auch gescoutet und der schlägt halt ein, wie sonst was. Ja.
Da hat man ein goldeneres Händchen gehabt in den Transfers. Das stimmt definitiv.
Ja, und Romolo, der Brasilianer, den sie, glaube ich, aus der Türkei geholt haben, der ist halt auch gut. Ich finde, Baumgartner spielt eine extrem krasse Saison.
Definitiv.
Ja.
Und es wirkt halt auch alles runder bei Leipzig, ne? Also als ob die schon eine ganze Weile so in diesem Konstrukt zusammenspielen. Auch unser David Raum hat eine sehr, sehr gute Saison wieder. Auch der performt ja auch wieder stark. Willi Orban ist sowieso immer eine Bank. Und wenn ich auf dem Platz, dann neben dem Platz.
Ja, sicher. Also ist einfach insgesamt harmonischer. Du sagst es vielleicht, ich würde auch sagen, qualitativ so ein bisschen besser. Brian Gruder haben sie geholt im Winter. Der ist auch sofort eingeschlagen. Die haben noch einen Antonio Nusa, der eigentlich gar nicht so eine starke Saison spielt, aber in der Breite einfach, das finde ich, kann jetzt Leverkusen nicht nachlegen. Asan Uedraogo ist verletzt jetzt wieder, glaube ich, oder war lange verletzt. Eigentlich auch ein guter Spieler. Ja, da ist schon ein bisschen mehr einfach auch Fleisch im Kader.
Absolut. Breiter in der Qualität. Weitaus breiter. Ja, also war ein sehr, sehr bescheidener Spieltag für Leverkusen. Man hat dadurch echt viel verloren in der Ausgangslage, muss man einfach mal so sagen. Für Heidenheim war es so ein bisschen, nochmal ein Hallo sagen, glaube ich. Die sind ja auf ihrer Abschiedstournee, brauchen wir uns nichts vormachen. Glaubst du, dass Frank Schmidt nächste Saison noch weitermacht oder denkst du, der wird abdanken nach der Saison? Ich meine, wäre in meinen Augen der perfekte Zeitpunkt. Du hast alles erreicht, was man erreichen kann mit dem Verein.
Er hat gesagt, jetzt heuer, dass er seinen Vertrag erfüllen will. Ich hatte ja den
Call, genau.
Call gemacht, dass er von sich aus geht. Aber er hat gesagt, er will den Vertrag bis 27 auf jeden Fall erfüllen. Das heißt, er wird nächstes Jahr noch auf der Trainerbank sitzen.
Okay. Krass. Ich hätte es nicht gedacht. Eigentlich hätte ich es nicht gedacht.
Ich glaube, das ist ein Typ, der sagt, ich bin ein Mann, ein Wort. Ich bin gebürtiger Heidenheimer, bin jetzt, 18, 19 Jahre da. So, ich werde meinen Vertrag erfüllen und dann im Zweifel eben keinen neuen mehr unterschreiben. So. Der wird sich jetzt nicht, weißt du, der wird jetzt auch einen Teufel tun und Heidenheim jetzt irgendwie nochmal in Schwulitäten bringen, dass sie jetzt auf einmal sich einen neuen Trainer und so überlegen müssen. Weil der wird sagen, pass auf, ich kommuniziere frühzeitig, das ist das letzte Vertragsjahr, wenn er es nicht nochmal verlängern will. Er hat ja auch schon mal gesagt, kann sich schon vorstellen, auch nochmal woanders zu trainieren. Klar, kann ich verstehen, so nochmal eine Herausforderung, dir auch beweisen, dass du es woanders kannst, außer in Heidenheim. Aber er wird natürlich diesen Verein einfach nicht in Schwierigkeiten bringen, da jetzt irgendwie 3 Monate vor Saisonende oder 2 Monate vor Saisonende da jetzt irgendwie einen neuen Trainer aus dem Hut zaubern zu müssen. Das wird man schon sehr, sehr lange vorbereiten, dass man wirklich scouten kann, Gespräche führen kann, ohne Druck, ohne Not.
Naja, gut, aber in Freiburg hat man das ja auch jedes Jahr auf neue gemacht. Nach außen hin hat immer Streich so getan, jetzt müsse er sich bis kurz vor Schluss überlegen, ob er nochmal verlängert ein Jahr. Aber wir wissen doch alle, dass intern die Gespräche schon, da gab es wahrscheinlich schon 10-Jahresplan und da haben sie halt seinen Nachfolger da auch schon intern aufgebaut.
Ja, das kannst du intern auch machen. Das kannst du intern auch machen, aber wer sagt denn, dass es bei Heidenheim eine interne Lösung wird? Ne, vielleicht hast du einfach in deiner Vereinsstruktur auch keinen, wo du sagen kannst, das ist jetzt
per se ein
Bundesliga-Trainer. Muss man natürlich auch sagen, Freiburg hat eine deutlich größere Legacy, was die Bundesliga angeht. Die haben ein paar Legenden schon hervorgebracht, einfach weil sie viele Jahre schon Bundesliga spielen und dementsprechend einfach auch von ihrem ganzen Stuff her und so da einfach Ex-Profis haben und so weiter und so fort. Das hat ja Heidenheim nicht in dem, also weißt du, ich weiß
ja, gar nicht. Du ziehst halt dadurch natürlich auch viel mehr Interessenten, das ist schon richtig.
Du nimmst ja nicht irgendeinen Regionalliga-Profi, weißt du, den dann da reinhaust. Da willst du also entweder einen gestandenen Ex-Spieler haben und das haben sie halt nicht in der Form, oder du brauchst halt, willst halt einfach eine gute Lösung haben, so à la hier Vincent Wagner bei Elversberg oder so, oder also einen auf jeden Fall, wo du sagst, den können wir scouten, der kann auch aus der dritten oder vierten Liga kommen, der muss einfach nachgewiesen haben, dass er nachhaltig was entwickeln kann. Ich glaube, das macht Heidenheim auch, die werden genau gucken, wo können wir irgendwo was holen oder wo gibt's eine Möglichkeit, wer hat welche Spielidee und so, wer war erfolgreich und dann sprechen wir mal mit dem und wer passt auch zum Verein, charakterlich und so vom Understatement her. Da mache ich mir keine Sorgen, dass die einen guten Nachfolger finden werden, und das Schöne ist, Frank Schmidt kann jetzt nächstes Jahr ein Jahr zweite Liga spielen, der wird mit der Mannschaft nicht absteigen, das halte ich für ausgeschlossen, und der muss aber auch nicht unbedingt aufsteigen, das heißt, er kann eine ruhige Kugel schieben im Grunde genommen und kann ein Übergangsjahr einleiten.
Ja, einen gesunden Verein übergeben dann.
Ja, und die werden ja auch, ich meine, wenn du dir den Kader anguckst, die werden jetzt nicht den Monster Aderlass haben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also,
wer ein Monster-Aderlass haben wird, um mal unten da drin zu bleiben, ist der VfL Wolfsburg, wenn die absteigen sollten. Da wird nämlich einmal der Kader ausgetauscht werden, und da sind die auf dem besten Weg, weil die zu Hause gegen Bremen verloren haben. Auch ein 6-Punkte-Spiel, Abstiegsspiel. Muss ehrlich sagen, habe ich nicht gedacht, dass sie verlieren. Dachte, das ist jetzt so, Bremen ist ein dankbarer Gegner, um mal 3 Punkte zu holen und vielleicht so, dass den Bock umzustoßen. Haben sie nicht geschafft, haben verloren, haben immer noch 21 Punkte, sind jetzt schon mittlerweile 5 Punkte auf Platz 15 auf Köln, über die wir auch gleich nochmal sprechen müssen, und eben 3 Punkte auf Pauli. Pauli auch verloren zu Hause gegen Freiburg, die kommen auch nicht aus dem Quark, aber 21 Punkte ist schon echt wenig. Und also mit jedem Spieltag nähert sich die Hoffnung, dass das klappen könnte mit dem Wolfsburger Abstieg.
Ja, das muss ich auch sagen, das erfüllt mich auch ein Stück weit immer mit Freude, das zu sehen. Ich habe auch bei Kicktipp, glaube ich, getippt, dass Werder Bremen gewinnt. Meine Wünsche sind erhört worden, und ich gebe dir recht, wenn du da absteigst, das ist ja eine Vollkatastrophe dann für den Verein und für die Automarke. Da wird die halbe Mannschaft gehen. Also vom Trainerstaff bis zu den meisten Spielern, alle, die man so kennt, die werden natürlich dann abhauen. Dann bin ich auch mal gespannt, was dann in Wolfsburg passiert, ob da irgendjemand Tabula Rasa macht. Aber Stand jetzt sieht das wirklich düster aus. Und wie du schon gesagt hast, war ein 6-Punkte-Spiel. Bremen hat damit ein richtig, richtig wichtiges Spiel gewonnen. Die haben ja nun auch gerade nicht die beste Saison, die man da gerade spielt. Ja, also man könnte schon fast sagen, mich würde nicht wundern, wenn die Tabelle so, wie sie jetzt gerade ist, man am Ende der Saison wiederfinden wird.
Ich glaube ja immer noch dran, dass Wolfsburg drinnen bleibt, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass so eine Mannschaft absteigt. Und ich kann mir das einfach noch nicht vorstellen. Da sehe ich einfach Pauli zum Beispiel deutlich schlechter. Deswegen, ich hoffe es, aber ich mag es mir nicht zu erträumen, weil ja, dann wird man enttäuscht, wenn es nicht passiert. Ich hoffe es einfach. Glaubst du, dass es eine Welt gibt, wenn die absteigen, und VW ist ja jetzt ein Konzern, der gerade nicht auf Rosen gebettet ist, dass sie sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf?
Ich glaube sogar, dass es die Welt gibt, ja. Dass der Konzern selber sagt, sie ziehen sich da völlig raus. Also das ist ja so ein maximal vielschichtiges und komplexes Thema, weil da spielt Politik und Wirtschaft ja auch hart
mit rein. Es ist ja jetzt nicht so, dass das VW auch nur 5000 Autos mehr verkauft, weil der VfL in der Bundesliga spielt.
Genau, eigentlich ist VfL Wolfsburg nur eine laufende Litfaßsäule,
die ja, man da betreibt. Ich meine, glaubst du wirklich, das war ja meine These, war ja genau in die andere Richtung, glaubst du wirklich, dass das VW 5000 Autos mehr verkauft, weil der VfL Wolfsburg in der Bundesliga spielt?
Nein, das würde man vielleicht tun, wenn man oben mitspielen würde, international. Dann könnte ich mir das sogar vorstellen. Weil Erfolg macht immer sexy. War schon immer so. Erfolg macht sexy.
Ja, okay, da gehe ich mit. Das
Aber stimmt, der war, ja. ohne diesen Erfolg wirst du, ob du da nun den Verein hast oder nicht, wirst nicht ein Auto mehr verkaufen. Im Gegenteil, du bist vielleicht sogar noch eine größere Lachnummer jetzt.
Ja, vor allem, du, also das ist ja ein Sponsoring, die gleichen denen ja jedes Jahr die Bilanzen aus und so weiter.
Genau.
Die wirtschaften ja nach fast 30 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit seit 1997. Wirtschaften die ja immer noch nicht, sage ich mal, profitabel. Das heißt, VW gleicht ihnen die Bilanzen aus. Jedes Jahr, teilweise stellt auch ein üppiges, also gab Jahre, da haben sie denen sogar ein üppiges Transferbudget zur Verfügung gestellt. Wolfsburg zahlt immer noch vernünftige Gehälter dafür, dass sie im Grunde genommen sportlich seit Jahren keine Rolle spielen. Das ist ja ein Minusgeschäft sondergleichen.
Und das kannst du halt irgendwann schlecht verkaufen, wenn du massenhaft Leute entlässt und deine Gewinne immer mehr runtergehen oder überhaupt noch Gewinne machst, dann wird es halt schwierig, den Leuten das zu verkaufen, auch der Belegschaft dort zu verkaufen. Und wir wissen ja alle, diesen Verein gibt es nur durch dieses Werk. Deswegen sehe ich da schon eine Welt, dass man auch sagt, wir hören damit auf und der Verein muss sich selber tragen. Das kann ich schon sehen.
Ich glaube, wenn das passiert, dann spielt Wolfsburg in ein paar Jahren Regionalliga.
Definitiv, glaube ich auch. Zwar schade ums Stadion, aber definitiv zweit- oder drittklassig dann, ja.
Ja, ja.
Ja, bin ich bei dir. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich habe eh keine Emotionen an diesem Verein und deswegen wenn wir das, naja, ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Wolfsburger wirklich gibt, ein paar Vereinzelte
sehen. Aber so sonst keiner halt, ne?
Ja,
genau. Sag mal, ich habe, weißt du, ich habe ja Emotionen, hängen ja bei mir am ersten FC Köln, sage ich mal, weißt du? Oder an Borussia Mönchengladbach oder an Werder Bremen oder am HSV, weißt du, da verbinde ich überall irgendwas Emotionales mit. Mit Wolfsburg null. Nicht mal die Meisterschaft juckt mich.
Ja, kann ich sehen. Das war ja so die Hochform von Wolfsburg, wo man auch ganz viel reingebuttert hat zu dem Zeitpunkt. Da ging es auch VW recht gut. Ja, gut. Ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten sehr interessanten Spiel. Das war das Derby, das Rhein-Derby. Das 100. wenn ich mich nicht irre. Das 100. Rhein-Derby, Köln gegen Gladbach. Das wichtigste Spiel für beide Mannschaften. Du kannst eine ganz beschissene Saison haben, haben sie beide. Aber das Spiel darfst du halt nicht verlieren. Und ich muss sagen, das war ein super unterhaltsames Spiel gewesen. Also man hätte jetzt auch nicht denken müssen, wenn man das Spiel sieht, dass beide Mannschaften so ein Stück weit im Abstiegsstrudel sind. Das war, fand ich, sehr attraktiv, sehr offensivlastig.
Nach 7 Minuten 2-1 schon, ne? 3 Tore.
Ja, genau. So, also auch so, ne, ich weiß gar nicht, wann das erste war. Das war relativ.
Erste Minute
schon direkt, ja, genau. Und dann dreht das Köln noch ganz trocken. Also, da muss ich schon sagen, das hat schon maximalen Unterhaltungswert gehabt. War ein bisschen so ein Do-or-Die-Spiel für Kwasniok, fand ich. Da müssen wir ja auch gleich reden. Der wurde ja entlassen nach dem Spiel. Trotz, dass man unentschieden gespielt hat. Oder deswegen, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde halt, man hat da wieder gesehen, und das haben wir auch schon so viel besprochen, dass Köln halt nicht wie ein Absteiger spielt. Sie punkten halt wie ein Absteiger, aber nicht, sie spielen halt nicht. Also sie sterben schön, könnte man fast sagen.
Auch da ist halt die Frage, was gibt der Kader her? Gibt der Kader deutlich mehr her? Also ich fand Kwasniok immer als einen sehr guten Trainer, ehrlich gesagt. Auch jetzt noch, wo er, das kann man ja sagen, jetzt gefeuert wurde. René Wagner ist da jetzt als Co-Trainer befördert worden. Zu dem kann ich gar nichts sagen. Aber sie haben, was kann der Kader? Die haben einen guten Torwart mit Dominik Heinz, Timo Hübers, Luca Kilian haben sie eigentlich auch, Luca Kilian hat auch nicht gespielt dieses Jahr, aber Timo Hübers, Dominik Heinz, finde ich, haben sie eigentlich gute Verteidiger, aber die spielen kaum eine Rolle. Da spielt dann Christopher Lund mehr oder Sebastian Simulonsen. Kann ich nicht einschätzen, ob es für den Hübers und den Heinz nicht mehr reicht. Dann haben sie natürlich mit Zeit El Mala fast einen der großen Shootingstars in dieser Saison. Jakob Kaminski hat gut funktioniert. Erik Martel war letztes Jahr noch U21-Kapitän. Das sind doch alles keine schlechten. Mit Ragnar Ache, finde ich, haben sie einen krassen. Marius Bülter finde ich eigentlich underrated. Der ist gestartet wie die Feuerwehr in die Saison und hinten raus gar nichts mehr. verstehe ich auch nicht. Finde ich eigentlich wirklich einen guten Spieler, dass der überhaupt nicht mehr, auch glaube ich, nicht mehr so sehr eingesetzt wird mittlerweile. Ist es nicht besser? Oder täusche ich da mich? Ich hatte gedacht, die sind so gut reingestartet, das war ein bisschen overperformed. Aber insgesamt.
Ich finde, die Art und Weise, wie sie ja viele Spiele spielen, unterstützt ja deine Aussage, dass das eigentlich ein guter Kader ist. Mit guten Einzelspielern auch. Mhm. Und es liegt ja oft eigentlich nur auch entweder an der Chancenverwertung oder weil du zu oft hinten ihn reinbekommst. An der einen oder anderen Stelle ist auch Spielglück ein Thema, aber das hat ja jede Mannschaft so ein bisschen für sich. Und ich gebe dir auch recht, Kwasniok ist ein sehr guter Trainer, er ist speziell in seiner Art, war er aber schon immer gewesen, war bei Paderborn, wo er nicht überall war. Und was mich halt stutzig macht an der ganzen Sache ist, dass Kwasniok schon relativ zeitnah bei den Kölnern nicht unumstritten war. Also wir hatten das ja hier außerhalb des Podcasts schon als Thema gegen Heidenheim und das ist Wochen her. Da hingen schon die ersten Banner von den Fans in der Luft, wo man sich über Kwasniok quasi beschwert hat oder wo dann Slogans
durch die Gegend geschossen wurden. Das war ein schwieriger Charakter, ne? Ein bisschen.
Ja,
streitbar.
Ja, genau. Der hat halt seine Art, ist es oft. Ich glaube nicht, dass es seine Kompetenz ist, sondern seine Art. Und du wusst ja mit dieser Art, wusst du auch unter Spielern und halt unter Funktionären, wusst du halt nicht immer Freunde machen. Und jetzt möchte ich aber auch nicht sagen, dass er die Kabine verloren hat, weil eine Mannschaft, die so spielt, die spielt dann nicht gegen den Trainer, die hast du nicht verloren, die spielen ja trotzdem gut auf. Also ich weiß nicht, was da faul ist in diesem Konstrukt, aber irgendwas muss da schon etwas länger brodeln, weil sonst kann ich es mir nicht erklären. Das ist mir einfach alles zuwider. Also die spielen zu gut, um dass man eigentlich den Trainer einen Vorwurf machen kann, sie punkten halt nicht gut genug. Das kann man ihnen als Vorwurf machen.
Aber am Ende. Es gibt eine interessante Statistik, wie viel Aussagekraft die hat. Kannst du ja mal gleich sagen, wie du das einschätzt. Wenn du dir die Bundesliga-Tabelle anguckst, nach dem Notenschnitt der Vereine der Kicker-Spieltagsnoten,
ja,
dann ist Köln Sechster. Die kriegen einfach die 6 besten Kicker-Spieltagsnoten. Ich würde sagen, dass die Kicker-Spieltagsnoten grundsätzlich nicht gewürfelt sind.
Nee,
meinst du, es hat eine Aussagekraft oder ist das Bullshit?
Nee, Bullshit ist es nicht. Ich finde, also das ist jetzt kein Totschlagargument, aber ich finde schon, gerade wenn man das so zusammenrechnet, dass man da schon eine Tendenz sehen kann. Und ob du jetzt da Sechster oder Siebter oder Achter in echt bist, das spielt keine Rolle, aber ich finde, wenn du in der Durchschnittsnote auf Platz 6 bist, dann zeigt das, dass du auch in der Einzelbewertung immer ein gutes Spiel, also oft ein gutes Spiel ablieferst.
Im Verband. Dann trennst du dich aber nicht vom Trainer.
Richtig. Und das ist das, was ich sagen will. Also muss es ja noch ein anderes Thema geben. Es kann jetzt nicht nur an der Spielweise und an den Punkten liegen. Also da muss noch was anderes sein. Weil ich finde auch gegen Gladbach, also das ist jetzt kein Safe-Call, dass du gegen Gladbach jetzt in der Phase der Saison gewinnst. Ne? Gladbach ist trotzdem noch Gladbach. Und das war ein sehr, sehr gutes 3:3. Klar hättest du es auch gewinnen können, aber hättest du es aber auch verlieren können. Also es ist halt so, dass man sagen kann, du kannst ja noch nicht mal jemanden einen Vorwurf machen.
Ja, ich finde, also 3:3 gegen Gladbach ist in der aktuellen Situation ein Ergebnis, was du dir vielleicht nicht wünschst, auch weil Gladbach jetzt nicht so super krass ist gerade. Aber es ist in der aktuellen Situation ein Ergebnis, auch wenn man sieht, wie es entstanden ist und so weiter, was durchaus im Rahmen des Möglichen ist, da gehst du jetzt nicht nach Hause und sagst, das ist der größte Witz gewesen, den ich je gesehen habe. Am Ende stimmen die Ergebnisse nicht und am Ende sind sie jetzt eben auch mehr oder weniger durchgereicht worden, bis auf Platz 15. Das gehört alles dazu und sie haben noch ein vernünftiges Torverhältnis im Vergleich zu den anderen Mannschaften da unten, aber ansonsten sind es 2 Punkte. Das ist also ein Spieltag, der dich noch von einem Relegationsplatz trennt. Und da kann man natürlich sagen, in dem Sinne musst du reagieren. Aber wenn du irgendwie gefühlt in allen Statistiken oder in allen Wahrnehmungen besser bist als das, was der Tabellenplatz aussagt, dann kann man natürlich sagen, die haben den Knall nicht gehört. Aber ich würde das gar nicht so ja, ich würde so gar nicht argumentieren, sondern ich würde sagen, okay, es scheint ja gut zu sein und wenn das weiterhin gut ist, dann werden auch irgendwann die Ergebnisse kommen. Und gerade wenn du irgendwie auch eine gewisse Konstanz mal auf der Trainerbank haben willst, und das hast du bei Köln ja nun wirklich nicht, dann weiß ich nicht, ob das nicht auch ein Schnellschuss ist, weil jemanden wie Kwasniok wieder zu bekommen, also die, ich sag mal, Rekrutierungsaufgabe jetzt von der Qualität, so einen Trainer zu bekommen, na, der bestimmt eine gute Anschlussstelle kriegt. Also ich sag mal ehrlich, ich würde den gerne im Sommer bei Hertha sehen zum Beispiel. Das wird auch nicht einfach.
Nee, das ist richtig. Aber wo das echt Potenzial hätte, das da, ich glaube, das würde nicht gut gehen, also menschlich.
Was?
Hertha und Kwasniok.
Das weiß ich nicht. Ich finde
von der Fachkompetenz muss ich sagen, ist das ein super Trainer. Also den möchte ich definitiv nächstes Jahr wieder auf irgendeiner Bank sehen. Aber
darüber brauchen wir jetzt auch nicht spekulieren. Das kann man machen, wenn es da Gerüchte gibt. Soweit, ich sag nur, ja. Weißt du, das wäre jetzt einer, wo ich mir denke, ja, den würde ich gerne sehen, weil er einfach ein guter Trainer ist.
Absolut, bin ich bei dir. Deswegen, ja. Ich muss auch sagen, ich bin dann jetzt mit der Nachfolge, dass man dann den Co-Trainer ernennt, weiß ich nicht, ob ich damit glücklich bin, weil jetzt würdest du ja eigentlich noch mal einen Impuls schaffen, damit du dann halt über dem Strich bleibst. Schaffe ich das mit dem Co-Trainer, der jetzt die ganze Zeit auch neben dem Kwasniok gesessen hat und das ja mitgetragen hat? Oder ist da intern so viel, dass man so diesen Hansi-Flick-Effekt sich erhofft? Ne? Flick war ja auch mal eine Zeit lang Co-Trainer und als er dann Cheftrainer wurde, dann wurde ja auch alles besser. Aber das ist jetzt so auch kein Safe-Koordinator ist dadurch. Außer die wissen mehr als wir, wovon ich ausgehe.
Ja.
Holt man nicht sonst eigentlich so einen klassischen Feuerwehrmann?
Friedhelm Funkel.
Ja, der ist auch geil. Der Typ wird immer als erstes genannt. Das feiere ich schon wieder fast an ihn. Der braucht unbedingt mal ein Kostüm, ein Feuerwehrmann-Kostüm.
Jetzt, wo Dieter Hecking vom Markt ist, bleibt er ja nur noch. Viel mehr fällt mir gar nicht ein im Moment. Ein Felix Magath wird es bestimmt nicht.
Nee, der ist raus.
Vielleicht ein Topmöller, aber ist kein Feuerwehrmann. Das wäre eher eine Perspektive.
Topmöller, ein Dino, den sehe ich schon fast auch zu groß. Der würde sicher damit mehr schaden, als er
ich glaube nicht, dass er zu groß ist für Köln, um ehrlich zu sein.
Wir werden sehen. Naja, egal.
Ich würde sagen, wir haben es in der Bundesliga, auch wenn man mal auf die Uhr guckt. Wir sollten mal weitermachen im Text, um hier nicht 2 Stunden Dauerwerbesendung zu generieren am Ende. Nicht, dass wir die Folge noch in 3 Teile schneiden müssen.
Ja, da bräuchte ich eine Weile nicht mehr aufnehmen. Hätte auch was.
Das ist auch gut. Da hätten wir Stoff für nächste Woche, wo nicht es aufhört.
Ne? Ja, siehst du? Ja. Teil 1, Teil 2. Gehen wir mal in die zweite Liga, komm.
Ja, lass uns da mal kurz rüberschauen. Wir haben das schöne Phänomen, dass wir in der zweiten Liga jetzt quasi mit dieser Fünfergruppe, die sich da oben abgesetzt hat, jeden Spieltag irgendwo mindestens ein Topspiel haben. Letzten Spieltag war es vorm Spieltag 1-2, nach dem Spieltag ist es dann 1-4 gewesen. Schalke mit einem Punkt gegen Darmstadt sicherlich oder in Darmstadt sicherlich für die Schalker. Mehr der Punktgewinn als für die Darmstädter. Die Hannoveraner gewinnen das Derby gegen Braunschweig und damit haben wir jetzt den Fall, dass die Spitze auch Paderborn und Elversberg gewinnen. Dann haben wir den Fall, dass die Spitze jetzt einfach super krass zusammenrückt, noch weiter zusammenrückt. Wir haben noch 3 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 5. Das ist Stand jetzt eines der spannendsten Aufstiegsrennen, an die ich mich erinnere.
Und ich glaube, jetzt ärgert man sich noch mehr in Gelsenkirchen über die verlorenen 2 Punkte gegen Hannover.
Ja.
Weil die tun jetzt nach dem Spieltag richtig weh.
Ja.
Aber ja, also es für uns ist schön, so ein spannender Aufstiegskampf. Also den feiere ich ja hart, wenn ich nicht in diesem wunderbaren emotionalen Dramadreieck drin stecke. Tut auch der Liga gut.
Ja, du hast wie gesagt jeden Spieltag jetzt, die nächsten Spieltage, die müssen da ganz viele müssen da oben noch gegeneinander. Die nehmen sich alle noch Punkte weg. Also da kannst du richtig Big Points machen. Das wird recht spannend und man muss sagen, jetzt wir haben ja schon mal gesagt, Schalke legen wir uns fest. Ich glaube immer noch auch Schalke. Ich hatte gesagt, Elversberg wird's nicht, da reicht es auf Dauer nicht und die werden, also die beweisen ja immer wieder mir eines Besseren oder belehren mich eines Besseren vielmehr. Ich sage einfach nichts mehr dazu. Ich will es alles Quatsch.
Also wenn du was sagst, ist definitiv immer alles Quatsch. Also,
ich sag mal so, ich glaube, Schalke macht's.
Ja.
Und dahinter, keine Ahnung, kannst würfeln.
kann jeder sein, sage ich dir ehrlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ach, schwierig. Ich leg mich da, ich kann mich da auch nicht mehr weg. Außer mit Schalke lege ich mich auch nicht weiter fest. Ist halt, schmerzt dir das, wenn du das so siehst? Weil es ist wirklich nur aber so viel
wie?
Offen.
Aber wie? Das
tut weh, ne?
Ja, aber wie? Ja. Also es gibt zwei Spiele, an die ich immer denke in dem Zusammenhang. Also ja. Es gibt mehr Spiele, die man auch vielleicht gewinnen kann. Zwei Spiele sind mir da sehr in Erinnerung geblieben. Das war vor zwei Wochen gegen Bochum, wo man in der letzten Sekunde das 1-1 frisst und das der letzte Spieltag, das war der 17. Spieltag in der Hinrunde gegen Arminia Bielefeld, wo man auch in der letzten Sekunde das 1-1 frisst. Zweimal zu Hause war ich beide Mal im Stadion. Holst du da 4 Punkte mehr, hast jetzt 48.
Bist du mit im Verlosungstopf?
Bist du dabei?
Ja.
Diese beiden Last-Second-Nicht-Siege. Und wir hatten ja gegen Darmstadt auch ein Spiel, wo du gewinnen musst und so. Da gab es schon noch ein bisschen was. Aber ich sag nur, allein diese beiden Last-Second-Unentschieden kosten dich vielleicht den Aufstieg.
Mhm.
Weil der Spielplan ist, der würde für Hertha sprechen. Man spielt nur noch gegen Mannschaften, die unter einem stehen. Im Gegensatz zu den Vereinen darüber, die sich halt wieder die Punkte wegnehmen. Aber es wird trotzdem auch jetzt ein schöner Sieg gewesen, ne? Bei Fortuna Düsseldorf 5-2. War ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht zu gucken, aber es wird wahrscheinlich einfach für die Katz sein.
Ja, glaube ich auch. Das, ja, deswegen habe ich auch gefragt. Ne? Die Konstellation tut natürlich richtig weh dann.
Ja, na klar. Ich meine, am Ende guckst du immer noch drauf, so, weil das geht nicht anders als Fan.
Ja, solange macht ja eine Fanbrille aus. Genau.
Solange das irgendwie geht, guckst du da drauf, das kann ich gar nicht anders. So, aber ich glaube halt nicht dran. Ne? Aber natürlich guckst du drauf und denkst dir, ja, also nächsten Spieltag, da spielt dann auch wieder Elversberg gegen Hannover. So, und dann schauen wir mal, was die machen.
Ja. Ja, ja, das ist ja auch normal, das ist ja auch richtig so. Also, wenn du das völlig ausblenden würdest, dann wäre mit dir wahrscheinlich auch ein bisschen was verkehrt.
Deswegen.
Mit meinem Auge musst du auf die anderen Spiele gucken.
Du musst einfach auch abhaken und dich dann also weißt du, wenn das eine Welt am 33. Spieltag gibt, wo du sagst, wenn jetzt noch mal einer patzt, dann kommst du noch mal, weißt du?
Ja, ja
klar, krass. Aber so lange braucht man nicht mehr drüber reden.
Das stimmt. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich kenne die Situation und ich glaube, immer wenn du alleine bist, kurz vorm Einschlafen, wirst du nochmal ein Stoßgebet hoch schicken, dass du noch ein Wunder erlebst. Ich kenne das, ich mache das auch. Das macht aber auch einen richtigen Fan aus. Das ist halt einfach so. Man glaubt es erst zu 100%, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Erst dann ist so. Legt man es wirklich zur Seite.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Du musst, genau, so ist es. Am Ende, weißt du, das Ding ist, ich sag ehrlich, wenn du alles gewinnst, und das ist ja das, was man immer rechnet, dann hast du am Ende 65 genau. Punkte und dann ist mir egal, wie die anderen spielen, mit 65 Punkten werden wir wahrscheinlich Dritter.
Ja.
So, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wäre schon krass, wenn nicht. In den letzten Jahren hätte es eigentlich immer gereicht.
Mhm. Und deswegen, ich kenne das.
Geht nicht anders.
Ich bin gespannt. Ja, geht nicht anders. Soll auch nicht anders sein. Das ist ja die Liebe zum Verein.
Magdeburg hat die rote Laterne abgegeben.
Das finde ich gut,
persönlich. Wir haben unsere Gebete erhört und die beiden Ostclubs bleiben drin.
Ich wünsche es mir. Bei Dresden bin ich mir eigentlich schon, na sicher ist ein großes Wort, aber doch, ich denke, bei Dresden bin ich mir schon ziemlich sicher, sagen wir es mal so, 80% sicher, dass die schaffen werden. Die haben eine super, super Form, die punkten gerade sehr gut, aber das haben wir in den letzten Podcast schon alles auseinandergerissen, deswegen brauche ich da gar nicht so tief reingehen. Ja, Magdeburg hat ganz, ganz wichtige Punkte geholt. Ne? Preußen-Münster, direkter Konkurrent gewesen, war 6-Punkte-Spiel, stark aufgespielt, hat nichts anbrennen lassen. Jetzt ist die Frage, gucken wir mal nächsten Spieltag, wer kommt da? Magdeburg spielt da gegen Bochum. Ja, ist
Münster tabellarisch. Gegen Kiel, ne?
Das ist Münster gegen Kiel.
Krach.
Ja. Dann nehmen sich halt aber auch zwei wieder die Punkte weg. Das ist gut für Magdeburg. Du musst halt jetzt deine Hausaufgaben machen. Bochum ist kein leichtes Ding. Aber es ist schaffbar. Punkt. Ja. Du spielst zu Hause. Magdeburg ist relativ heimstark. Was heißt relativ? Die sind sogar ziemlich heimstark, glaube ich. Ich bin der Meinung, die haben zu Hause noch kein Spiel verloren. Kann das sein?
Wer? Magdeburg?
Magdeburg?
Doch, die haben schon
zu Hause,
ja,
dann vielleicht oder es war umgedreht. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade.
Die haben gegen Dresden zu Hause verloren, gegen Hannover verloren, gegen
Bielefeld dann war's verloren. Dann war es ein anderes Team.
Karlsruhe
ja, gut, dann, oder es hieß, die sind zu Hause nicht mehr die Macht, wie sie mal waren. Irgendwie sowas.
Irgendwas
mit Magdeburg auf jeden Fall. Ja, zu Hause und Magdeburg.
Ich glaube, der Stall liegt an der Elbe, genau.
Ja, irgendwo in Magdeburg ist der Stall noch. Ja,
so.
Das ist richtig.
Was mir auffällt, Kiel gewinnt ja auch am Wochenende.
Ja.
Münster verliert, wie wir angesprochen haben. Magdeburg gewinnt. Und dann bist du da unten und siehst die Tabelle und siehst einfach dann Kiel 28 Punkte nach 27 Spieltagen. Also die holen ja auch knapp plus einen Punkt pro Spieltag. Magdeburg ist Vorletzter, holt knapp genau einen Punkt pro Spieltag. Dahinter Münster mit 26, die übrigens in der ersten DFB-Pokalrunde Hertha BSC dahergespielt haben, als wären sie Barcelona und sind jetzt Letzter. Also da sieht man auch mal irgendwie ganz komische Saison. Die holen einfach verhältnismäßig viele Punkte. Und wenn du dir dann anguckst, der Abstiegskampf geht eigentlich bei Bochum los. Das sind 5 Punkte auf Platz 16, obwohl die Zehnter sind. Und das könnte wirklich eine Saison werden, wo du wirklich mal diese 40-Punkte-Regel brauchst. Also, dass du da eben mit 36 Punkten nicht gerettet bist, was eigentlich immer der Fall ist. Aber das scheint eine Saison zu sein, wo die da unten so gut punkten, dass du da echt schwitzen musst nochmal.
Ja, und vor allem, das für den Abstieg geht doch das Gleiche wie für den Aufstieg. Das ist so brutal eng alles, dass sogar, man kann schon sagen, bis Platz 11 jeder noch absteigen kann.
Ja.
Oder Platz 10 sogar. 10,
ich sag 10. 10, 10 ja, 5 Punkte.
Bis 10. Das ist halt doch der Wahnsinn, ne? Also das ist ja Schwitzen bis zum Ende. Ja,
also Nürnberg ist gerettet.
Ja, das sehe ich auch so. Ja.
Und darunter, das sind 5 Punkte bei 7 Spielen. Na klar, also da muss natürlich viel passieren. Die müssen ja alle darunter mehr holen als du. Deswegen hat schon Bochum echt gute Karten, dass sie drin bleiben. Ich glaube aber, 33 Punkte werden nicht reichen.
Nee, die reichen definitiv nicht. Du musst punkten noch und Das ist halt echt ein Krampf, ne? Da bin ich super gespannt, auch was da passiert. Also im besten Fall werden unsere Gebete erhört und Magdeburg kann sich retten mit Dresden. Wenn ich es mir aussuchen könnte, rein emotional, kann ich sehr gerne auf Münster, Fürth und Braunschweig verzichten, bin ich ganz ehrlich.
So ja, drei Mannschaften
gesprochen, ne? Fürth, ja, die man nennt, obwohl die der
ja, ich weiß,
aber emotional halt völlig weit weg bei mir.
Bei mir ist er Kiel.
Ja, weißt du, was ich an Kiel, ich finde es halt cool, dass es mal auch ein Club ist, so weit aus dem Norden. So, das ist so, das spricht für mich immer für Kiel. Emotional gehe ich da mit, habe ich jetzt auch keine Aktien dran, aber.
Aber wir waren uns ja einig, wir wollen, dass Magdeburg und Dresden drin bleiben, damit wir nächstes Jahr inklusive Hertha BSC mehrere schöne Ostderbys haben und so wie es aussieht, wenn wir jetzt mal einen Liga runtergucken, Dickerchen, und da müssen wir leider nochmal rangehen, wird es dazu nicht kommen, beziehungsweise du hast mir geschrieben, wir sehen uns nächstes Jahr nicht, ich sehe das Ganze noch gar nicht so dramatisch, weil es das super eng ist, aber Energie Cottbus gewinnt nur eins der letzten 5 Ligaspiele und ist mittlerweile nur noch 5. nachdem sie lange Tabellenführer waren. Haben mittlerweile 7 Punkte Rückstand auf Osnabrück, die wahrscheinlich so krass durchmarschieren, dass sie einfach nicht mehr zu stoppen sind. Und ja, da haben wir jetzt ein Thema. Was sagst du?
Ja, was hat eine Punktekrise? Also erstmal ein Wort zu Osnabrück. Da muss man den Hut vorziehen. Die haben genau zur richtigen Zeit, haben die perfekte Form bekommen und marschieren durch. Wenn die den Platz halten, wird auch Osnabrück Rekordmeister der dritten Liga werden. Dann haben sie das dritte Mal die Meisterschaft in der dritten Liga gewonnen.
Ach ja, krass.
Da kann man mal auch dann, wenn es soweit ist, auch Glückwunsch sagen. Also und so wie die gerade spielen, das ist mehr als gerechtfertigt. Das ist punktetechnisch und spielerisch halt à la Bonheur in der dritten Liga. Und ja, Cottbus, ne, wir haben letztes Mal schon drüber geredet, du hast jetzt nicht viel verloren, aber du hast auch nicht viel gewonnen und das ist das Problem. Die anderen tun es halt. Jetzt hast du so ein absolutes grottiges Spiel gegen Aachen gehabt, was wir letzte Woche besprochen haben. Jetzt haben wir auch noch gesagt gehabt, Ulm ist so ein Pflichtsieg, da müsstest du eigentlich 2-3-0 rüberfegen, um eigentlich wieder in die Form zu kommen. Das hast du nicht gemacht. Ich habe schon wieder so dermaßen den Kaffee aufgehabt in dem Spiel. Ich kann dir das gar nicht, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin irgendwann mal so weit wie so ein 12-Jähriger, der seinen scheiß Fernbedienung in den Fernseher wirft. Spielzeit nur 1-1, ähnelte so ein bisschen dem Hinspiel, bloß da hatte Ulm noch eine weitaus bessere Phase gehabt. Und ja, jetzt hast du eine Konstellation da oben in der Liga, wo wir auch da wieder von super spannenden Aufstiegsrennen reden. Platz 2 mit 55 Punkten bis Platz 6 zu 53 Punkte, also da sieht man mal, wie eng das ist. Drei Mannschaften teilen sich 54 Punkte. Der SC Verl hat natürlich geführt einen Punkt mehr durch ihr Torverhältnis. Die haben plus 29. Das ist geisteskrank, was die gemacht haben. Mhm. Also, wenn die gewonnen haben, haben die irgendwie immer die Mannschaften aus dem Stadion geschossen. Also, das ist der Wahnsinn.
Jetzt wieder 3-0 am Wochenende, ne?
Ja, also, das muss mir mal einer mal in einer ruhigen Minute erklären. Das begreife ich noch nicht. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Phase in der Saison, wo du, vielleicht ist diese Länderspielpause gerade richtig, dass du nochmal nachjustieren kannst, aber man sieht die Abhängigkeit von Cottbus Antigerci, weil 2026 ist noch nicht sein Jahr. Er hat seit dem Jahreswechsel, ist so ein bisschen sein Killerinstinkt verloren gegangen oder sein Glück. Und das war in Aachen schon so, das ist jetzt in Ulm so. Vielleicht ist er auch hart überspielt. Vielleicht ist auch deswegen die 2 Wochen gerade mal gut. Jetzt war auch noch Ramadan gewesen.
Habt ihr auch Länderspielpause in der dritten Liga?
Ja, wir haben Landespokal haben wir noch. Aber das ist gegen einen Fünftligist oder Sechstligist. So, da kannst du halt auch ohne Gigerci spielen. Also sollte auch so klappen, hoffe ich.
Und so wie letztes Jahr gegen Stahnsdorf?
Ja, hör mir auf, weil das nächste Trauma, was da direkt wieder hochkommt. Und jetzt hast du Endspiele, ne? Jetzt hast du wieder nächste Saison.
Ja, du solltest also gegen Havel, wenn du gegen Ulm zu Hause unentschieden spielst, ne? Also dann ist das schon ein Thema. Aber wenn du jetzt gegen Havel auch nicht gewinnst, dann kannst du es auch einfach anhaken.
Dann kannst du es abhaken. So, sagen wir mal einfach, im besten Fall, man gewinnt gegen Havel wieder irgendeine Art und Weise. Dann kommt das erste Endspiel gegen 1860, direkter Konkurrent, haben ja auch eine gute Form gerade. Dann kommt das nächste Endspiel Osnabrück. Bei Osnabrück kann man vielleicht da schon einen Stern dran machen, dass die schon so viel Vorsprung haben, dass sie dann einen Gang runterschalten und man vielleicht sogar eine Chance hat irgendwie. Aber in den aktuellen Formen gewinnst du das Spiel nicht. Also da muss viel passieren.
Dann hast du im nächsten Spieltag auch das Duell Rot-Weiß-Essen gegen MSV Duisburg, das Ruhr-Derby.
Ja, das ist auch wichtig, was da passiert. Ne?
Da ist das ein richtig krasses Derby und dann noch 2-4. Also da wird's knallen, sage ich mal.
Ja, definitiv.
Ich hoffe in positiver, also positiv und nicht Ausschreitungen, aber da wird richtig Stimmung sein und da wird die Luft brennen. Ja.
Absolut.
In Essen gegen Duisburg, das ist ja nun wirklich ein Traditionsduell. Aber da profitierst du von, gewinnst das Ding, dann ziehst du definitiv an einem von beiden vorbei. Ich bin ja unentschieden, bist du an beiden vorbei.
Ja.
Also so, es ist halt super eng, aber du hast es gesagt, ne? Du musst jetzt einfach punkten. Und wenn du aufsteigen willst, du hast 8 Spieltage, das ist noch ein verdammt weiter Weg.
Jetzt muss man sagen, das Gute ist, weil man redet immer von Knallerspiele, das Gute ist, dadurch, dass du gegen fast jeden Konkurrenten hier noch spielst, außer Verl, hast du es selber noch in der Hand. Hm. Bedeutet eigentlich, wenn du deine Hausaufgaben machst und bei jedem Spiel, spinnen wir mal, du gewinnst jedes Spiel, dann steigst du auch auf. Du bist nicht mehr abhängig von anderen. In der Position bist du wenigstens noch. Schlimmer wäre es noch, du müsstest alles gewinnen und die müssen noch gegen andere verlieren. Das wäre ja noch schlimmer.
Ja, klar.
Jetzt kannst du wenigstens in der eigenen Hand,
hast gleichzeitig aber ein schweres Restprogramm.
Genau, so. Und da kann man jetzt sehen, da gibt es wahrscheinlich auch 2 Lager, die einen sagen, das wäre besser, die anderen sagen, das ist besser. Ich finde die Position nicht schlecht, weil dann kannst du dir auch nur selber die Schuld zuweisen und sagen, wir haben es verkackt. Ich hoffe nicht, aber ich sag dir, nach dem Ulm-Spiel muss ich sagen, da ist ganz viel Traum wieder kaputt gegangen und
ja, am Ende spielst du eine tolle Saison, wirst Vierter, so Happy Birthday.
Ja, genau, wie letzte Saison. Da hast du schon gelitten. Ja.
Ja, aber da warst du Aufsteiger, da warst ein
Fiebertraum. Genau, das war so diese Piemont-Kirche auf der Kirche. So, da hast du gesagt, Alter, okay, sind wir mal dankbar, dass das so eine
Kirche ist. Kirche auf der Kirche?
Doppelkirche, oder was? Das ist eine Doppelkirche, genau. Das wäre die Doppelkirche gewesen. Aber diese Saison ist das schon wieder ein anderer Maßstab. Und es ist halt schade, dass hinten raus dann immer irgendwie die Luft rausgeht. Ist der Kader dann doch noch nicht breit genug in der Qualität?
Tja, aber weißt du, das ist halt in der dritten Liga auch schwer.
Ja, natürlich. Also Dieses Problem hat jede Mannschaft und wir brauchen uns nichts vormachen. Alleine,
kein,
dass du.
Kein Drittliga-Kader kriegt 22 gleichwertige Spieler
dahin. Nein, ist, und nach 5 Jahren Regionalliga zwei so eine fantastischen Drittligasaisons hinzulegen, das ist wirklich aller Ehren wert. Und du weißt aber, wie es ist. Jetzt ist man natürlich als Cottbus-Fan noch ein Stück weit verwöhnt. Man hat zwar sehr tief unten angefangen, aber man hat 5 Jahre Erfolg, 6 Jahre Erfolg. Es ging immer nur nach oben. Und natürlich kommen die Erinnerungen hoch. Und das ist ja die Zeit, wo ich groß geworden bin. Zweite Liga, erste Liga. Erste denke ich ja gar nicht dran. Aber so einfach wieder Zweitliga-Zeiten zu haben, dich dann vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwann mal da oben in der zweiten Liga zu etablieren, das sind natürlich die größten Träume von mir. Da brauchen wir ja nichts vormachen.
Ja, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben ja davon geredet. Also, es ist bestimmt schön, 60 München, Rostock, Duisburg, Essen zu spielen. Aber es ist was ganz anderes, auf dem Betze zu fahren. Es ist was, ja, ganz, ist was genau. ganz anderes, ins Olympiastadion genau. zu fahren, nach Dresden zu fahren, nach Karlsruhe Absolut. Zu fahren. Das ist schon einfach nochmal eine andere Nummer. Ja.
Deswegen. Aber du, rechnerisch ist alles noch möglich. Man hat es in seiner Hand.
Lange.
Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe und drücke die Daumen und immer, wenn ich alleine bin und ins Bett gehe, gibt es ein Stoßgebet und dann schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall uns das Spektakel mal wieder live antun gegen 68. Das ist ja nach Ostern. Und dann, ja, vielleicht können wir mit viel Freude dann auch wieder aus dem Stadion rausgehen, was ich mir natürlich wünsche.
So sieht's aus und das würde ich sagen, ist ein guter Schlusspunkt. Oder hast du noch was? Nee, ich habe noch ein Thema.
Oh, dann hau raus.
Das haben wir nämlich ganz vergessen und müssen wir jetzt noch abhandeln. Und zwar BVB und Kiel trennen sich.
Oh, stimmt.
Das haben wir tatsächlich vergessen.
Wir haben sogar noch ein Thema.
Ja, das habe ich auch. Aber, ja.
Aber das BVB und Kiel.
Thema müssen wir reden, da kommen wir nicht vorbei. Ja. Sonst nächste Woche können wir es nicht mehr besprechen. Also Borussia Dortmund gewinnt 2-3 gegen den Hamburger SV. Und die, das ist jetzt keine steile These, man sagt, unabhängig davon wurde bekannt, dass sich und zwar sofort, unverzüglich, Sebastian Kehl und vom und der BVB halt trennen. Ja, schon eine kleine Bombe, die da geplatzt ist, wenn auch ein bisschen nachvollziehbar, nachdem man ja Lars Ricken vor Kehl gesetzt hat, Kehl auch kein gutes Händchen hatte, was Zukäufe anging, hat gut verkauft, aber nicht so gut gekauft und naja, man spielt aber trotzdem keine schlechte Saison, was aber eher wahrscheinlich so ein bisschen Kovac anzurechnen ist und da man dann nächstes Jahr sowieso einen Umbruch machen will und Süle geht und Brandt geht und so weiter und so fort. Emre Can hat man übrigens verlängert, trotz Kreuzbandriss, da kannst du auch nochmal persönlich gratulieren.
krass.
Der Kapitän bleibt an Bord, ne?
Ja, auch, Gott sei Dank, ey, das sinkende Schiff und der Kapitän bleibt. Das ist
so,
gut.
Und dann gibt's einen Typen, der hat einen Karrieresprung gemacht, weiß ich nicht, wie kaum ein anderer, nämlich der gute Herr Bog. Wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Das ist eine gute Frage, ne?
Der Bog.
Nils Ole Bog. So. Der gute Herr Bog, Nils Ole Bog, ist der Nachfolger von Sebastian Kehl, quasi von Elversberg auf die Südtribüne. Das kann sich sehen lassen. Das ist eine gute Karriere, aber hat natürlich auch die letzten Jahre in Elversberg gezeigt, dass er absolutes Diamantenauge ist, gut wirtschaften kann, gutes Händchen bei Trainerverpflichtungen hat, ein gutes Händchen hat bei Kaderzusammenstellung. Und wenn man das in Elversberg kann, dann kann man das auch in Dortmund, oder wie siehst du das?
Das ist absolut richtig, aber was ich definitiv zu Kehl noch sagen möchte, ist, ich glaube, das war so ein Match, was nie so richtig funktioniert hat. Ich habe ja echt viel gelesen, auch über die letzten Monate. Und du hast immer mal so eine Story gehabt, dass es da so zwischen Kehl und Watzke ja auch immer nie so richtig funktioniert hat. Kehl hatte ja immer viele Ideen, aber die durfte er nicht umsetzen. Auch zu Terzic-Zeiten noch wohl, dass er da so Transferideen hatte, wo immer einstimmig abgelehnt wurde. Deswegen kommt das vielleicht gar nicht mal so überraschend. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man dann den Ricken vorgesetzt hat. Es war eine schöne Idee, glaube ich, aber die hat nicht funktioniert. Und ja, was soll ich sagen? Elversberg, der Herr, wie hieß er, Bog?
Bog, Nils Ole Bog.
Nils Ole? Ja, der hat halt bewiesen, dass das kann, ne? Kader zusammenstellen. Ich bin mal sehr gespannt. wie er sich denn in so ein, das ist ja jetzt ein weitaus höheres Regal, wo er jetzt einsteigen wird, wie er sich da macht. Ich, es ist, glaube ich, auch immer ein Unterschied, mit was für Mitteln du arbeiten kannst. Das ist, glaube ich, nicht jeder, der in den unteren Ligen gut performt, muss auch gleich oben gut performen, weil da kommt es dann halt auf andere Dinge auch noch an. Tja, sehr gespannt. Ich glaube, kein schlechter Transfer, weil das, der Erfolg gibt ihm erstmal recht bei Elversberg. Die Frage ist halt nur, wie das da auch in der Harmonie bei Dortmund so sich einfinden wird. Ob man ihn noch schalten und weiten lässt, wie er es denkt, oder ob dann am Ende doch immer nur noch Watzke entscheidet, wer dann transferiert wird oder nicht. Also, ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber du weißt, was ich meine.
Ja gut, man muss ihm natürlich ein Grundvertrauen entgegenbringen, sonst brauchst du den nicht holen. Ne? Also am Ende hast du ja ein breit gefächertes Feld an Möglichkeiten und sich dann für jemanden aus Elversberg zu entscheiden als Borussia Dortmund scheint ja dann doch, sage ich mal, ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl zu sein, dass man nicht irgendwelche neuen Vereinslegenden haben will oder große Namen verpflichten will, sondern einfach Leute, die gezeigt haben, unabhängig auf welchem Leistungsniveau, dass sie einfach gute Arbeit leisten und dass man sich da schon erhofft, dass man dann Experten bekommt mit einer neuen Sichtweise und einer neuen Herangehensweise und vielleicht auch eine neue Philosophie auch nochmal in den Club hereinbringen kann. Und sicherlich ist es natürlich für Burg was ganz anderes, ob man jetzt mit 50.000 Euro Transferbudget agiert oder mit 50 Millionen. Und dementsprechend auch eine absolut geniale Aufgabe für ihn. Du musst den schalten und walten lassen, zumindest auf bis zu einem gewissen Punkt, weil ansonsten brauchst du so eine Entscheidung nicht treffen. Ne? Dann kannst du auch bei Kehl bleiben. Der hat sich da, ja, also das war ja ein Urgestein aus Dortmund. Der hat ja, glaube ich, absolut, ja, insgesamt fast 25 Jahre dem Verein gedient, als Spieler und als Funktionär. Da weißt du, was du bekommst. Der hat ja auch nicht völlig versagt. Ne? Der war vielleicht nicht mehr ganz glücklich und man wollte was anderes haben, aber es war ja jetzt keine, also ich glaube auch, dass der eine Neuanstellung bekommen wird, wenn er eine haben will, bei einem guten Bundesligisten.
Definitiv, klar. Also der hat ja auch nicht reingeschissen, das kann man ja auch nicht sagen. Ja. Ne? Das ist halt, ich glaube zwar, er wird jetzt erstmal eine große Pause machen, weil gerade wenn du so lange bei einem Verein warst, wirst du erstmal Abstand wollen. Aber ja, ich sehe Kehl definitiv irgendwann mal bei einem anderen Verein noch. Safe. Ja. Und dann wird sich zeigen, was er dann noch so drauf hat.
Und so, das letzte Thema war?
Die Balljungenregel. Ne? Also ich weiß nicht, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich den Artikel nicht gelesen, wäre das auch hart an mir vorbeigegangen, dass das sogar schon so ein bisschen praktiziert wird. Es gibt ja jetzt die letzten Jahre oder ja, doch, Jahre kann man schon sagen, ne? Wurde es ja empfohlen, dass man an der Seitenlinie keine Balljungen mehr einsetzt, sondern dass man alle x Meter einen Ball hinlegt, dass die Spieler sich den Ball selber nehmen und die Balljungen füllen nur noch auf, damit du da diverse Situationen aus dem Weg gehst, damit das Spiel schneller wird, dass immer was parat steht und so weiter und so fort. Und das soll jetzt zur Pflicht werden. Das heißt, der Balljunge, so wie er uns in Erinnerung ist, über die letzten Jahrzehnte stirbt aus, der Job Balljunge. Jetzt ist nur noch meine Frage, Diggerchen, das habe ich nämlich nicht richtig gelesen. Die haben immer von der Seitenlinie gesprochen. Was ist denn mit der Torauslinie? Wirft da immer noch der Balljunge oder liegen da auch die Bälle dann parat?
Ich meine, da liegen neben dem 16er auch,
Die Bälle parat.
Ne? Da brauchst du ja nur am 16er einen hinlegen.
Ja, genau, zum Abstoß oder so.
Links und rechts, glaube ich, ist da auch einer. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, weil du machst dich ja auch irgendwie da warm.
Also ja, deswegen. Das war mir auch noch nicht so ganz klar.
Das weiß ich aber jetzt nicht genau. Vielleicht stehen dahinter noch welche. Also,
wie findest du die Regel?
Leider gut. Und ich sage bewusst leider, weil ich es eigentlich, irgendwie hat das ja auch was Romantisches. Man kann, weiß ich nicht, es gibt Einlaufkinder und dann gibt es noch Balljungs und so. Und man kann da irgendwelchen kleinen Menschen oder jungen Menschen auch einen Traum erfüllen und so weiter und so fort, da mal direkt am Spielfeld zu sein und vielleicht seinen Stars da mal einen Ball zuzuwerfen und so weiter. Deswegen ist das aus der romantischen Brille gesehen schade. Aber die Regel ist dennoch gut, weil das leider einen Fairness-Aspekt mittlerweile hat. Nämlich wir haben immer wieder gesehen in der jüngeren Vergangenheit, dass manche Vereine da ihre Balljungen wirklich schulen, anweisen, Spiele, je nachdem wie der Spielstand ist, für den Gegner langsam zu machen oder eben schnell zu machen. Oder also wenn du Zeit brauchst, dann machst du das langsam. oder wirfst dem Gegner den Ball nicht so schnell zu. Wenn er das schnell brauchst, dann sind die sofort da und so. Also das hast du quasi, man hat leider mittlerweile so eine Art taktischen Vorteil zu Hause.
Ja.
Das ist nicht riesig, aber es gab hier und da auch schon mal ein Ding, da hat der Balljunge quasi ein Tor eingeleitet mit einer schnellen Reaktion.
Ja, und oder das hast einen schnellen Konter unterbunden. Ja,
oder das sowas, ist so. Ja, genau. Oder weil sie einfach den Ball nicht reingeben. Und da muss man einfach sagen, das darf halt nicht sein. Also wenn wir über Abseitsentscheidungen von 2 Millimetern reden, dann kannst du halt nicht sowas machen. Dann muss der Ball da liegen, dann muss es für alle der gleiche Weg sein im Zweifel, dann muss es für alle die gleiche Voraussetzung sein. Und dann stirbt sowas halt aus, weil du da wieder irgendein taktisches Mittel ranziehst, überdrehst das Rad einfach da auch wieder, machst damit wieder ein kleines bisschen Romantik kaputt, weil man halt aus dem letzten Scheiß noch irgendwie einen minimalen Vorteil pressen will. Ist schade, jetzt haben die Jungs nur noch die Möglichkeit, da irgendwie die Bälle dahin auf ein Hütchen zu legen oder sowas, was natürlich was anderes ist, als wenn du da deinem Idol den Ball zuwerfen kannst. So ist es halt, aber am Ende leider konsequent.
Ja, ich glaube, du hast alles dazu gesagt, da gehe ich voll mit. Das sehe ich leider genauso.
Ja.
Gut, würde ich sagen, haben wir es. Das bedeutet, wir hören uns, wir haben ja 2 Wochen Pause, Länderspielpause. Das heißt, nächste und übernächste Woche wird nicht aufgenommen. Das heißt, in der dritten Woche wird wieder aufgenommen. 2 Wochen Pause, in der dritten Woche nehmen wir wieder auf.
Warum wird übernächste Woche nicht aufgenommen?
Na, ist nicht 2 Wochen Länderspielpause?
Nein.
Oh, ich habe mir das abgespeichert wie 2 Wochen. Oder habe ich mich da hart vertan?
Wahrscheinlich habe ich dieses Wochenende wir haben dieses Wochenende Länderspielpause. Und darauf das Wochenende, darauf die Woche wäre dann quasi der 31. März. Achso, das ist der 31. März, darauf die Woche wäre dann der.
Der stimmt, da ist wieder Bundesliga. Da ist so Ostern wieder Bundesliga.
Wäre der 7. März, da machen wir sicherlich am 7. März keine Folge, weil wir da bei 60 München sind.
Du meinst April, mein Bester. Wir haben schon April, 24.
Richtig. März. Ja, das ist richtig. Also nächste Woche 31 keine Folge, dann 7. wieder. Wäre eine Folge, die wird aber sich verschieben auf den 8., weil wir, wie gesagt, am Dienstag bei 60 gegen Cottbus sind. Ja. Und gut. Dann können wir vom Spiel berichten.
Finde ich gut. Das klingt dann am Plan. Da ist die Sehnsucht nicht so groß. Wir müssen auch langsam in die Routine hier wieder reinkommen. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, ein schönes freies Wochenende und wir hören uns. Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ich schlag den Ball lang.